Also. Ganz einfach zum Verstehen. Das letzte Mal haben wir uns ja damit beschäftigt, mit dem achtfachen Pfad, oder mit den drei Teilen, mit der Moralität, also der Tugend, und Samadhi. Und ich bin nicht eingegangen, und da werde ich heute drauf eingehen, auf die Entwicklung von Weisheit. Weisheit ist das, was wir im Herzen verstehen. Oder man kann es auch als Einsicht bezeichnen. Einsicht heißt Einsehen in die wahre Natur der Dinge. Und das müssen wir uns antrainieren. Einsichten zu bekommen, das passiert ab und zu mal in unserem Leben. Aber nicht ständig. Deswegen auch aus diesem Grunde müssen wir einen Weg finden, einen Weg, der zu unserem Herzen führt. Ein Weg, der uns zu unserem Chitta führt. Und dieser Weg, das ist der erste Teil des Weges, ist der Teil von Samadhi, von Achtsamkeit und Konzentration. Wenn wir Konzentration und Achtsamkeit, oder sagen wir besser, Gewahrsam entwickeln, Gewahrsam. Gewahrsein der Dinge, die da entstehen und vergehen. Dann können wir, oder dann wird das Herz verstehen, was da wirklich abläuft. Es ist nicht so, dass wir dem Herz sagen können, das sollst du tun oder das sollst du tun. Das funktioniert so nicht. Das Herz hat seine eigenen Prinzipien, hat seine eigene Natur. Das Einzige, die Entwicklung der Weisheit, ist das Trainieren des Herzens. Dem Herz zu zeigen, dass das, was es tut, falsch ist. Oder dass das, was es tut, zu diesem Resultat, entweder heilsamen Resultat oder zu jenem unheilsamen Resultat führt. Und das müssen wir ihm zeigen, immer und immer wieder zeigen, solange bis das Herz es kapiert hat. Wenn das Herz es kapiert hat, dann lässt das Herz los. Das ist die Funktion, das ist eine Funktion des Herzens. Nur das Herz kann loslassen. Unser Verstand kann nicht loslassen, unser Verstand kann zwar denken, jetzt wollen wir das nicht mehr, aber das heißt noch lange nicht, dass das für immer ist. Das kommt dann immer wieder hoch. Das Herz hat die Funktion oder hat die Fähigkeit, loszulassen, vollkommen loszulassen, für immer und ewig. In dem Moment, wo das Herz sieht, dass es einen Fehler begangen hat, dass es sich selber verbrennt, lässt es automatisch los, wir brauchen ihm gar nichts zu sagen. Aber um zu dieser Stufe hinzukommen, um zu dieser Einsicht zu gelangen, müssen wir dem Herzen zeigen, was es macht. Und das ist das, warum wir Gewahrheit brauchen oder Wachsamkeit oder Achtsamkeit oder wie auch immer ihr das bezeichnet. Wir müssen den Dingen folgen. Wir müssen den Dingen folgen, wie sie entstehen und vergehen, entstehen und vergehen. Wir haben drei Prinzipien. Drei Prinzipien, Grundprinzipien, die das ganze Universum durchziehen. Dieses ist Anicca, Anatta, Dukkha. Anicca ist die Vergänglichkeit. Dass alles, was in diesem Universum ist oder existiert, ist einmal entstanden und wird einmal vergehen. Das wissen wir. Das ist uns so ziemlich klar. Und wir versuchen, einen Weg herumzufinden. Indem wir immer wieder rekonstruieren. Wenn Haus einfällt, dann rekonstruieren wir das. Oder wir bauen Neues. Alles ist vergänglich. Inklusive unseres Körpers. Inklusive unser Gefühl. Inklusive unserer Erinnerungen und Assoziationen oder unseres Denkens, unserer Ansichten, unserer Meinung. Sind alle vergänglich. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann haben wir viele von ihnen schon geändert. Wir brauchen nur mal 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre zurückschauen. Wie wir gedacht haben, wie wir gefühlt haben, welche Erinnerungen wir gehabt haben, das ist alles, hat sich alles verändert. Und dieses ist das Prinzip von Anicca, dass alles sich verändert. Alles entsteht. Und das, was entstanden ist, das muss auch vergehen. Und dieses Prinzip benutzen wir dazu, um Weisheit zu bekommen. Das heißt, wenn etwas entstanden ist, dann realisieren wir, dass es entstanden, also muss es auch wieder vergehen. Wenn etwas entsteht und vergeht, dann können wir es nicht oder dann sollten wir es nicht als unser Selbst betrachten. Denn wir haben die Einsicht und wir sind ganz fest davon überzeugt, dass wir ewig sind. Und das stimmt. Im Grunde stimmt das auch. Wir oder unsere wahre Essenz, die ist noch nicht geboren worden oder ist nie geboren worden und ist noch nie gestorben. Aber zu dieser wahren Essenz müssen wir erstmal vordringen. Und das, was wir beobachten können, das ist alles entstanden und alles vergangen. Von diesem Körper, von Gefühlen, alles, was in unserem Umkreis ist. Alles, was wir bezeichnen können, ist irgendwann mal entstanden und wird irgendwann mal vergehen. Und wenn es eine lange Lebenszeit hat, dann verändert es sich im Laufe dieser Lebenszeit. Auch bei kurzzeitigen Events, wie bei Gefühlen, die verändern sich auch. Ein schönes Gefühl ist schwach am Anfang und ist stärker am Höhepunkt und ist schwach am Ende. Dies ist das Prinzip von Nanicca oder dies ist das Prinzip von Vergänglichkeit, von Veränderlichkeit. Alles verändert sich. Und ich denke nicht, dass wir irgendwelche Schwierigkeiten haben, das in unserer Welt nachzuvollziehen. Das können wir bei uns nachvollziehen, das können wir in der Welt, in unserer Umgebung nachvollziehen. Alles hat sich verändert, seitdem wir geboren worden sind. Und das ist das eine Prinzip. Das andere Prinzip ist das Prinzip von Anatta. Anatta heißt eigentlich nicht selbst. Alles, das heißt, im Grunde genommen, alles das, was wir beobachten können, können wir nicht sein. Ist nicht unser Selbst. Selbst wenn es uns nahe ist, selbst wenn wir es beobachten können. Denn die Frage taucht dann auf, wer ist es, der beobachtet? Der Beobachter und das beobachtete Objekt kann nicht ein und dasselbe sein. Ihr kann Dinge beobachten. Wenn ihr eure Augen aufmacht und Tiere beobachtet, dann werdet ihr nie das Gefühl haben, dass die Tiere euch seid oder dass ihr die Tiere seid. Sondern ihr seht ganz klar, ihr könnt die Tiere sehen, ihr könnt für sie mitfühlen oder ihr könnt mit ihnen mitleiden oder was auch immer. Ihr könnt euch freuen über die Tiere, über euren Hund oder über eure Katze, was auch immer. Aber sie sind nicht euch oder sie sind nicht euer Selbst. Das ist ja den meisten wahrscheinlich klar. Und genauso ist es mit den Dingen. Selbst wenn es uns am Anfang ein bisschen schwierig fällt, die wir beobachten können. Wir können Gefühle beobachten. Wir können Erinnerungen beobachten. Wir können unser Denken beobachten. Wir können den Körper beobachten. Diese Dinge sind alle vergänglich. Diese Dinge sind alle nicht selbst. Wir wollen ja den Weg zum wirklichen Selbst, zum wahren Selbst. Oder zur wahren Natur zurückfinden. Oder zu unserem wirklichen Heim. Oder zu unserer Heimat. Da, wo wir nicht mehr alleine sind. Da, wo wir ausgerissen sind und da, wo wir zurück hinfinden müssen. Also müssen wir die Dinge, die wir in Kauf genommen haben oder die wir angenommen haben, wir sind selbst, müssen wir wieder zurückstoßen und sagen, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. So wie es der erhabene Buddha uns als Hilfsmittel gegeben hat. Gesagt, alle diese Dinge, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. Um ein bisschen Abstand zu finden, haben wir ein bisschen Abstand, dann können wir sie beobachten. Dann können wir das Prinzip beobachten, dass die Dinge entstanden sind und vergangen sind. Und dass sie das ständig tun. Ist ein Ding vergangen oder ist ein Phänomen vergangen, dann kommt das nächste Phänomen hoch. Ist dieses Phänomen vergangen, dann kommt das nächste Phänomen hoch. Und da das so schnell passiert, ist unser Leben so ziemlich, wenn wir das alles beobachten, ziemlich unsicher. Wir werden von einem Phänomen oder von einer Woge in die andere geschmissen. Jetzt kriegen wir das mit, jetzt kriegen wir das mit, jetzt kriegen wir dieses mit und jetzt kriegen wir jenes mit. Um das so mal zu beobachten, müssen wir erstmal unseren Geist zur Ruhe bringen. Wenn wir den Geist zur Ruhe bringen, und je ruhiger er ist, umso mehr wird er sich dessen gewahr, was da alles abläuft. Und was da alles abläuft, das müssen wir dann untersuchen. Wir untersuchen das mit dem Prinzip, das ist entstanden, das ist vergangen, das verändert sich, also Vergänglichkeit. Oder dem Prinzip, das kann ich doch gar nicht sein, das gehört mir nicht und das bin ich nicht. Das kann ich doch beobachten, dann kann ich das doch nicht sein. Das dritte Prinzip, das das ganze Universum durchzieht, ist das Prinzip von Dukkha. Dadurch, dass wir an den Dingen anhaften, die wir als unser Selbst bezeichnen, oder auch nicht als unser Selbst, sondern als externe Dinge, weil wir sie wollen oder weil wir sie schön finden oder weil wir sie unangenehm finden, das ist eine negative Anziehung, deswegen erfahren wir Dukkha. Deswegen erfahren wir Ruhelosigkeit, Rastlosigkeit, Leiden und so weiter und so fort. Und das ist das dritte Prinzip, Dukkha. Das sind die drei Prinzipien, die das ganze Universum durchziehen. Und solange wir uns mit diesen Dingen identifizieren, solange wir sie wollen oder solange wir sie ablehnen, wird dieses Dukkha automatisch damit inklusive. Das heißt, es wird einfach damit mit dabei sein. So. Untersuchung hat so viele verschiedene Aspekte. Untersuchung kann sein, zum Beispiel einfach mal drüber nachzudenken über sein Leben. Was man mit seinem Leben anfangen will, was man aus seinem Leben ziehen will, was man in seinem Leben gemacht hat und was man mitnehmen kann ins nächste Leben. Das ist eine Form von Untersuchung. Eine andere Form von Untersuchung ist, den Dingen, den Problemen, die man hat, auf den Grund zu gehen. Wo kommen diese Probleme her? Wie sind sie entstanden? Das ist eine andere Art von Untersuchung. Es gibt so viele Arten von Untersuchung. Man kann, wenn man länger praktiziert, kann man die Hindernisse untersuchen, die in seine Praxis einfließen. Also Müdigkeit oder Trägheit oder Lässigkeit oder Unlust oder was auch immer. Kann man schauen, wie die entstehen oder wo die herkommen. Oder wie sie sich anfühlen. Das sind alles Untersuchungen, die uns, wenn wir sie richtig machen, zu einem Stück von Weisheit führen. Und zu einer Einsicht führen. Aha, da kommt das her, aha, da kommt das her. So ist es entstanden. Aber wenn man diese Untersuchung der Weisheit oder wenn wir die Entwicklung der Weisheit wirklich konsistent machen wollen, dann fangen wir an, die fünf Gruppen zu untersuchen. Die fünf Gruppen, aus denen unsere Persönlichkeit besteht. Wenn ihr jetzt nicht glaubt, dass unsere Persönlichkeit aus fünf Gruppen besteht, dann könnt ihr jetzt mal dann könnt ihr das als erste der Übungen machen, alles das, was ihr denkt, ich sei, in eine dieser fünf Gruppen zu tun. Also ist ich der Körper, das ist eine der Gruppen. Erinnerungen und Assoziationen ist eine andere Gruppe. Gefühle, sei es körperliche Gefühle oder geistige Gefühle, ist eine andere Gruppe. Denken oder Ansichten und Meinung ist wieder eine andere Gruppe. Und Bewusstsein ist noch eine andere Gruppe. Das sind die fünf Gruppen zusammengenommen. Wenn ich von Gefühlen spreche, dann spreche ich im Grunde genommen nur von drei Arten von Gefühlen. Drei Arten von Gefühlen, das heißt angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl oder neutrales Gefühl. Das, was wir normalerweise als Gefühl bezeichnen, ist meistens ein aufgebauschtes Gefühl, eine Emotion. Eine aus den verschiedenen Gruppen entstandene oder aufgebauschte Emotion. Wie aufgeblasene Zuckerwatte Zucker, der aus einem Korn, machen wir eine ganze Watte. Gefühle sind unangenehm, angenehm oder neutral. Seien es jetzt körperliche Gefühle oder seien es geistige Gefühle. Das, was wir als Emotionen bezeichnen, ist ein Aufbauschen, ist ein Mix oder ist eine Zusammenmischung der fünf Kandas. Es kommt ein Gefühl, ein unangenehmes Gefühl hoch, dann kommt ein Gedanke, der dieses unangenehme Gefühl verstärkt, dann kommt eine Erinnerung, die sich an das unangenehme Gefühl erinnert und damit es nochmal verstärkt und innerhalb von einer Sekunde haben wir eine handfeste Emotion. Haben wir handfestes Verlangen oder haben wir handfesten Hass oder dies oder jenes. Das passiert so schnell, wenn wir jemanden sehen, kommt sofort eine ganz starke Emotion. Dass das aber nicht, was ist intrinsik, dass das nicht inhärent ist, das muss uns klar werden in dem Moment, wo wir das beobachten. Wir beobachten, wie das entsteht. Aha, da entsteht ein Gedanke. Mit dem Gedanke ist ein Gefühl verbunden, mit dem Gefühl, das triggert eine Erinnerung, dass sich an dieses Gefühl erinnert. Und das verstärkt es, und das verstärkt es, und das verstärkt es. Und das können wir beobachten, wie das sich entwickelt. Das ist genauso, wie eine Lawine sich von einem kleinen Stein entwickelt. Wir bringen einen kleinen Stein in Rollen, und wenn der das einen ganzen Schneeberg runterrollt, dann ist da eine riesen Lawine, die unser Haus oder unser Leben zerstört. Angefangen hat es mit einem kleinen Stein. Heben wir den Stein auf und lassen ihn nicht runterrollen, dann passiert auch. Das ist die Kunst. Aber dazu braucht man Achtsamkeit, dazu braucht man dieses Gewahrsein, um diese Dinge auf die Schliche zu bekommen, wie sie sich manifestieren. Wir wollen ja verstehen. Wir wollen wirklich verstehen, was zum Teufel geht denn in uns eigentlich vor. Wer macht dies? Wer sagt mir dies? Ich will das. Wer sagt mir, ich will das nicht? Wer sagt mir, ich kann das? Wer sagt mir, ich kann das nicht? Wer ist es, wer uns das sagt? Wenn ich denke, ich will das, dann ist das ein Gedanke. Wenn ich ein Gefühl habe, dann ist das ein Gefühl. Wenn ich eine Erinnerung habe, dann ist das eine Erinnerung. Nur das Zusammenspiel, nur dieses Zusammenspiel von diesen Kandas, von diesen fünf Gruppen oder auch fünf Kandas bezeichnet, ist das, was wir untersuchen müssen. Und das müssen wir konsistent untersuchen. Und wenn wir mit der Untersuchung anfangen, fangen wir zuerst mal mit dem Körper und dem Gefühl an. Die sind miteinander so stark verbunden. Also wir fangen den Körper von außen an zu untersuchen. Mit den Kopfhaaren, mit den Körperhaaren, mit der Haut, mit den Zähnen, mit den Nägeln. Was passiert mit den Nägeln, wenn ich sie nicht schneide? Oder werden sie dreckig? Wo kommt der Dreck her? Was passiert mit den Haaren, wenn ich sie nicht wasche? Wo kommt der Dreck her? Wie fühlen sie sich an? Was ist das, was wir da machen? Was machen wir aus unseren Haaren? Wir gehen zum Friseur und lassen uns eine neue Frisur machen. Und wenn wir die neue Frisur haben, denken wir, sie sind eine andere Person. Wir gehen in ein Modehaus und schauen uns neue Kleider an und wenn wir die Kleider anziehen, denkt man auch, wir sind eine neue Person. Und was hat sich verändert? Es hat sich das Äußerliche verändert. Das muss uns klar sein. Und was hat es äußerlich mit unserem Innerlichen zu tun? Wir tun uns Make-up, das heißt ja so schön, Make-up. Make-up for what? Drauf. Wie heißt es Make-up im Deutschen? Schminke. Da ist es nicht so gut. Das englische Wort ist besser. Häufig sind die deutschen Ausdrücke besser. Aber da das Make-up for what, ist einfach treffender. Wir wollen irgendwelche falschen Stellen, die in unserem Gesicht sind, oder wollen wir ausradieren, um etwas zu vertuschen. was in unserem Gesicht ist, oder um etwas zu vertuschen, was mit einer anderen Frisur nicht zu sehen ist, oder was mit anderen Kleidern zu sehen ist oder nicht zu sehen ist. Aber was ändert das wirklich an uns? Frage, was ändert das wirklich an uns? Der ganze Schmuck, die ganzen äußerlichen Dinge, ändern die an unserem Selbst etwas? Wir fühlen uns nur glücklich, wenn wir mal ein bisschen anders ausschauen. Oder wir denken, so sind wir attraktiv und so ziehen wir die anderen Menschen an. Das ist bei Frauen oder bei Männern nicht anders. Das müssen wir uns mal überlegen, was wir machen. Ne? Aus welchem Grund machen wir das? Entweder bin ich so, wie ich bin, dann ist es doch wurscht, wie ich ausschaue. Das sind Äußerlichkeiten. Aber unser ganzes Leben ist auf diese Äußerlichkeiten ausgerichtet. Und das ist eine der ersten Untersuchungen, die wir machen müssen. Dass das alles aufs Äußerliche ausgerichtet ist. Tja, jetzt gibt mal Ruhe, ne?
Vergänglich.
Ist weg. Wir tun so viel Zeit tun wir da investieren, in diese Äußerlichkeit. Und sind die wichtig? Wie wichtig sind sie für uns? Und die Dinge, die wirklich wichtig sind. Unseren Körper, den reinigen wir 2 oder 3 Mal am Tag. Den Geist, wann haben wir das letzte Mal gereinigt? Der Geist ist das, was alles ausmacht, was alles in Bewegung bringt. Das ist der Fahrer. Das ist der Fahrer unseres Fahrzeuges. Ist das Auto das, was das Auto kaputt macht oder das Auto zu Schrott fährt oder ist es der Fahrer, der das Auto zu Schrott fährt? Wir müssen mal die Prioritäten, wir müssen mal versuchen, die Prioritäten zu setzen. Ob wir die Prioritäten dazu, unser Leben dafür aufwenden, den Fahrer, einen guten Fahrer zu machen, oder das Auto ständig aufzupolieren. Die ganzen Macken des Autos ständig aufzupolieren, die der Fahrer da reinfährt. Es ist doch besser, den Fahrer zu unterrichten oder zu lehren, dass er das Auto nicht zu Schrott fährt oder nicht in eine Delle reinfährt, als ständig die Dellen am Körper am Auto zu reparieren. Aber das ist ja schon klar, dass das uns nicht bewusst ist, ne? Weil die ganze Welt lebt ja so. Wenn die ganze Welt, unsere ganze Umgebung so lebt, na, wo sollen wir das herbekommen? Wir sind mit dem Geist geboren, werden mit dem Geist sterben. Oder wir sind mit dem Chitta geboren, wir geben ihm nie einen zweiten Gedanken. Dass es die Einheit ist, die eigentlich den Körper treibt. Dass es der Fahrer ist. Wenn das Chitta keinen Mucks macht, dann macht der Körper auch keinen Mucks. Wenn das Chitta sagt, ich will den Arm bewegen, dann bewegt es den Arm. Dann gibt es nämlich einen Impuls. Und dann bewegt sich der Arm. Gibt es Chitta keinen Impuls, dann bewegt sich auch der Arm. Und das kann man ganz deutlich sehen, wenn man im tiefen Samadhi sitzt, dann rührt sich nichts mehr. Der Körper agiert nicht von allein. Der braucht jemanden, der braucht einen Fahrer, um ihm zu sagen, was er machen soll. Wenn wir laufen, braucht man das Chitta, das diese ganzen Bewegungen koordiniert. Um laufen zu können. Wenn wir sprechen, brauchen wir das Chitta, um die ganzen Muskelbewegungen zu koordinieren, dass da Sprache rauskommt. Der Körper von alleine macht das nicht. Das Einzige, was er macht, ist, solange der Körper lebt, ist, dass das Herz pumpt und dass die Lunge arbeitet. Das funktioniert automatisch. Alles andere wird vom Fahrer, vom Chitta beeinflusst. Jetzt hebe ich meinen Kopf hoch, jetzt tue ich meinen Kopf zur Seite und so weiter und so fort. Jetzt bewege ich mich, jetzt kratze ich mich und so weiter und so fort. Also das ist eine der ersten Überlegungen, die wir uns stellen sollten. Die Antwort, das ist eure Antwort. Gebe ich jetzt für den Rest meines Lebens mehr Achtsamkeit auf den Fahrer, sodass er das Auto nicht mehr zu Schrott fährt, das heißt auf das Chitta, und reinige das Chitta, anstatt ständig meinen Körper zu reinigen? Oder gebe ich mehr Achtsamkeit auf das Äußere? Das ist jedermanns eigene Entscheidung. Das ist ganz klar, dass den Körper zu duschen oder den Körper zu waschen einfacher ist, als den Geist zu waschen. Aber nur, weil wir es nicht gewohnt sind. Wir müssen es lernen, den Geist zu waschen. Was heißt den Geist waschen? Denn das heißt, den Geist von seinen Unreinheiten zu befreien. Genauso wie wir den Körper von seinen Unreinheiten befreien. Was heißt es, von seinen Unreinheiten befreien? Das heißt, die unangenehmen Dinge, die entstanden sind, oder die unangenehmen Gedanken oder Sorgen oder was auch immer, aus dem Geist zu entfernen. Und um sie entfernen zu können, müssen wir natürlich verstehen, wie sie entstanden sind. Nur wenn sie in dem Moment, wo sie entstehen, können wir sie auch aus dem Körper entfernen. Und das heißt, den Geist zu reinigen. Um den Geist zu reinigen, müssen wir natürlich einen ruhigen Geist haben. Der kann nicht ständig hier und dahin rennen. Sondern er muss auf einem Punkt bleiben können. Ist er auf einem Punkt, dann kriegt er auch mit, was passiert. Dann kriegt er mit, dass es da irgendwo kratzt oder da irgendwo der Körper juckt oder da irgendwo ein Lautgeräusch reingekommen ist. Und wenn wir die Augen aufhaben, dann ist der Impuls reingekommen. Und dann können wir es entscheiden, ob wir auf den Seh- oder Geräuschimpuls oder aufs Jucken reagieren oder nicht. Das heißt auch, den Geist zu waschen, heißt auch Kontrolle über den Geist zu bekommen. Dass er nicht ständig da wie ein Affe von einem Baum zum anderen springt. Und das tut er ja normalerweise. Ihr braucht es euch nur anzuschauen. Lasst den Geist mal für ein paar Minuten laufen und dann wird er drei oder vier Gedanken bei dem einen Subjekt bleiben und dann springt er schon zum nächsten. Und dann springt er wieder zum nächsten und dann springt er wieder zum nächsten. Er kann nicht bei einem Objekt bleiben. Das heißt, wir müssen ihn erstmal trainieren, bei einem Objekt bleiben zu können. Haben wir die Fähigkeit, ihn bei einem Objekt bleiben zu lassen oder darauf zu konzentrieren, dann können wir dieses Objekt dann auch untersuchen. Und da sei es der Körper oder sei es Gefühl oder sei es Erinnerung, können wir alles durchschauen. Aber wenn wir bei diesem Objekt, das wir untersuchen wollen, nicht bleiben, dann werden wir es auch nicht verstehen. Das ist doch ganz klar. Wenn ich in der Küche bin und eine Gurke schneide und ich schaue auf den Fernseher, weil da gerade was Interessantes läuft, dann schneide ich vielleicht nicht nur die Gurke, sondern schneide ich meinen Finger ab. Weil ich nicht dabei bin. Ich kriege nicht mit, was ich tue. Weil mein Verstand eben so abgelenkt ist. Also kriege ich es nicht mit. Untersuchung heißt, den Dingen mal auf den Grund zu gehen. Hinterfragen kostet ja nichts. Oder? Wir können doch mal unsere eigenen Aktionen, eigene Gedanken und eigene Gefühle mal hinterfragen. Wieso eigentlich nicht? Wer hindert uns dran? Was will ich tun? Warum will ich es tun? Welches Gefühl ist entstanden? Wer hindert mich dran? Und vor allem, welches Resultat bekomme ich denn von meiner Aktion? Ist denn das, was unser Chitta uns, oder das, was die Kilesas uns ständig versprechen, ist das denn wirklich wahr? Wenn ich dahin gehe, dass ich dann Freude habe, oder wenn ich dies tue, dass ich dann Freude habe, ist es eben nicht wahr. Wenn wir das mal wirklich auschecken, wenn wir dann den Geist mal wirklich überprüfen, ein bisschen auf die Finger spüren oder auf die Hand spüren oder was? auf die Finger klopft. Dann merkt man nämlich plötzlich, dass das gar nicht so ist, wie wir das alles immer denken. Dann kriegen wir so langsam mit, dass da ständig zwei kleine süße Vögelchen hinter unserem Ohr sitzen, die da uns ständig was einzwitschern. Und wir sagen, ja, schön, ist ja alles klar, glauben wir. Und jetzt fangen wir an bei der Untersuchung, mal die Sachen zu überprüfen, ob das wirklich so ist. Ob das wirklich das Resultat hat. Wenn ich jetzt essen gehe, ob ich dann wirklich glücklich werde. Oder wenn ich jetzt in ein anderes Land oder in eine andere Stadt gehe oder in Urlaub gehe, ob ich dann wirklich glücklich bin. Weil am Anfang verspricht er das ja. Er wird ja nichts machen, was ihn unglücklich macht, oder? Wir machen ja nicht absichtlich Dinge, die uns unglücklich machen. Sondern er sagt immer, jetzt fühle ich mich nicht gut, jetzt gehe ich ins Kino oder jetzt spreche ich mit meiner Freundin oder mit meinem Freund oder jetzt treffe ich meinen Liebhaber oder meine Liebhaberin oder sowas oder so. Und dann werde ich glücklich sein. Weil ich jetzt im Moment eben nicht glücklich bin. Und dann passiert es, vielleicht passiert es ab und zu mal, dass ich dann wirklich glücklich bin. Dann passiert es mal, dass ich ab und zu vielleicht mal, dass ich wirklich glücklich bin. Aber meistens passiert es eigentlich das Gegenteil. Aber da wir es nie überprüfen, kriegen wir es auch nicht mit. Und wir sind im Grunde genommen auch, haben auch gar kein so großes Interesse, diese Dinge zu überprüfen. Wenn es um unser weltliches Leben geht, dann überprüfen wir die Dinge schon. Gehen wir in den Laden rein und kaufen was Bestimmtes und das erfüllt seine Ansprechungen nicht, dann kaufen wir es nicht wieder. Oder manchmal wird man sogar ärgerlich, wenn es was Falsches verspricht. Aber unseren Geist, den lassen wir einfach nur laufen. Den überprüfen wir nie, ob er das, was er verspricht, auch hält. Und da ist ja nichts dagegen, mal einzuwenden, das mal zu überprüfen, ob er denn wirklich das verspricht, was er hält. Und in dem Moment, wo wir anfangen, ihn zu überprüfen, wird er versuchen, auszuweichen. Sagt, ja, das war aber nicht richtig. Oder das war nicht richtig und dann musst du es so machen, dann passiert das. Du musst es so machen. Und dann weicht er ständig aus. Und nie kommt es zum Resultat. Und so leben wir unser Leben. Nur, dass wir das nicht merken, dass wir das nicht mitkriegen, dass wir das nicht wissen. Und warum wissen wir es nicht? Weil wir nicht hinschauen. Und die Entwicklung der Weisheit oder die Untersuchung oder Einsicht oder das Einsehen ist eben genau das, dass wir jetzt mal hinschauen. Erstmal lernen wir unseren Geist zu konzentrieren. Wenn er die Fähigkeit hat, mal auf dem Objekt mal für eine Weile bleiben zu können, dann können wir die Objekte untersuchen. Sei es unser Körper, sei es die äußerlichen Teile des Körpers oder sei es auch die inneren Organe des Körpers. Und bei den inneren Organen des Körpers, wenn wir den untersuchen, untersuchen wir die so lange, bis wir mit unseren inneren Augen dieses Organ lebhaft vor unseren Augen sehen. Das ist ein Training und das kann man machen. Dann sieht man das. Da braucht man keinen Doktor, braucht man keine Operation, um das sehen zu können. Sondern kann man es mit seinen eigenen Augen sehen. Die einen sehen es klarer, die anderen sehen es verschwommen, je nachdem unsere Fähigkeiten, die wir in den früheren Leben entwickelt haben. Aber es reicht, um das unterscheiden zu können. So, und ich glaube, das ist erstmal genug für heute. Ich hoffe, es war nicht zu viel oder... Und dann hören wir mal damit auf.